Herzlich willkommen in einer weiteren Episode in meinem Awakening Podcast mit mir, Irina Katenka Horvath. Ich möchte diese besondere Zeit im Lockdown oder einfach während Corona nutzen, um den Menschen und insbesondere dir, Frau, den Mut zu machen, in deinen Weg und in dein Sein völligst zu vertrauen. Statt Corona als Hölle, ihm eine Chance geben. Aus diesem Grund habe ich eine kleine Podcast-Interviewserie zusammengestellt mit Menschen, die in dieser Zeit auch dich inspirieren können. Somit freue ich mich überaus, dir Helden und Heldinnen der Krise in einem spannenden Gespräch hier vorzustellen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meinem neuesten Interview, nämlich mit Betty Hensel. Ich habe sie eingeladen, auch in dieser Sonderserie Heldinnen der Krise teilzunehmen, weil ich ihre Arbeit auch total wertvoll und spannend finde. Wertvoll in dem Sinne, dass Betty nämlich sich wirklich mit Kommunikation beschäftigt, das ist ein Werkzeug für sie, aber auch mit The Work nach Byron Katie. Dabei ist sie auch noch Yogalehrerin und bringt auch ganz viel Erfahrung als Theaterregisseurin mit. Und so die Kombination von all diesen Dingen machen Betty zu einem wunderbaren Wesen, das, davon bin ich überzeugt, eine Gabe hat und ganz viel Wertvolles für uns Menschen, besonders in dieser herausfordernden Zeit. Hallihallo, liebe Betty, schön bist du da.
Hallihallo, liebe Irina, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Vorstellung gerade.
Freut mich, habe ich es getroffen.
Ja, super.
Schön. Ja, ich sehe dich vor mir und ich bin total neugierig, mehr von dir zu erfahren. Und wenn du magst, erzähl doch einfach mal, wer du sonst noch bist, nebst dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe.
Ja, du hast es schon sehr gut gemacht, mich vorgestellt. So mein Einstieg in diese Berufswelt war das Theater tatsächlich. Ich habe früher auch selbst gespielt und war dann ganz schnell klar, dass ich eben Theaterregisseurin sein möchte und auch war. Also ich habe jahrzehntelang vorwiegend in Deutschland, auch in Salzburg, viel Theater inszeniert mit Leib und Seele und großer Freude. Und dann kam schon relativ bald, so um 2000, also ich habe 98 meine erste Inszenierung gemacht, eine Anfrage aus der Wirtschaft, damals von DM Drogeriemarkt, die haben Theaterregisseurin oder Theatermenschen gesucht für ein Theaterprojekt mit jungen Menschen, mit Auszubildenden. Und das war so mein Einstieg in die Firmenwelt und ich habe mich dann immer mehr mit Kommunikation auseinandergesetzt, was ich ja im Theater als Regisseurin sowieso mache. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bringe so viel Mord und Totschlag auf die Bühne, ja, weil im Theater die Stoffe, da geht es einfach drum um Konflikte. Niemand geht ins Theater und schaut sich an, wie Familie Müller harmonisch am Tisch sitzt und alles ist ganz schön und ruhig und friedlich. Und immer mehr habe ich so gemerkt, auch durch ein eigenes, sehr tiefes Erlebnis, dass es mich so drängt, was ich letztendlich rückblickend schon ganz, ganz früh wusste, Frieden und Liebe, es hört sich so kitschig an, Frieden und Liebe in die Welt bringen möchte. Okay. Ich habe früher große Entscheidungsschwierigkeiten immer gehabt und als ich meinen Konfirmationsspruch auswählen sollte, hat meine Mutter gesagt, so schnell hast du dich noch nie für irgendwas entschieden. Und es war, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Und ja, das hat sich dann wie so ein Puzzleding zusammengefügt, auch zu weiteren Ausbildungen. Du hast erwähnt, Yoga-Lehrerin, Coach for the Work, immer mehr in diese Richtung einfach zu gehen.
Wow, das klingt ja total spannend. Ich danke dir sehr. Ich habe das irgendwie noch nie von diesem Aspekt aus angesehen, dass, ja, es handelt sich wirklich auf der Bühne immer viel um Mord und Totschlag. Du hast recht, oder Krieg oder Frieden, also es ist immer so um diese Polaritäten und vor allem, ja, einfach so
genauso eher meistens so das Negative also das Konfliktreiche ausgelagert und finde das schön, wie das so wirklich deinen Weg geprägt hat, dich eben mehr mit Kommunikation und so auch deiner tiefen Sehnsucht nach Liebe und Frieden weiterzugehen.
Ja.
Jetzt gerade so im Moment, was ist so deine Herzaufgabe?
Meine Herzaufgabe im Moment ist wirklich, Menschen zu unterstützen in dieser Krise. Also ich erzähle vielleicht mal eine kurze Geschichte, die ich gerade ganz, ganz toll finde in so einer Zeit. Die Geschichte handelt von einem Indianerhäuptling, der mit seinem Enkel am Lagerfeuer sitzt. Und es ist was ganz Schlimmes in der Welt passiert. Und nach einer Weile des Schweigens sagt der Indianer zu seinem kleinen Enkel: Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass zwei Wölfe in meiner Brust wohnen. Der eine ist voller Hass und Wut und Zorn und Missgunst und der andere ist voller Liebe und Hingabe und Demut und Annahme. Und der Kleine fragt seinen Großvater: Und Großvater, welcher von den beiden gewinnt denn den Kampf? Und dann sagt der Großvater zu seinem kleinen Enkelsohn: Der, den ich füttere. Und das steht für mich sehr, sehr in dieser Zeit gerade. Ich denke, es ist wirklich eine Entscheidung, die können wir jeden Tag neu, jede Stunde vielleicht neu treffen. Welchen Wolf füttere ich, ja? Gehe ich dahin zu sagen, oh, die Politiker machen nur Mist gerade und es ist alles Kacke und, oder ich verliere meinen Job gerade und gehe ich in dieses Drama und füttere das permanent oder schaue ich, was die Chinesen haben, ein Zeichen für Krise, das besteht aus Gefahr und Risiko. Also die haben zwei Zeichen für das Wort Krise. Das eine besteht, heißt Gefahr, Risiko und das andere Chance. Also sehe ich, was für eine Chance kann in so einer Krise, wie in jeder Lebenskrise auch. Pubertät ist eine Art Krise und steckt eine Chance. Oder gucke ich dahin, gucke ich auf das Risiko und Gefahr. Und ich unterstütze Menschen tatsächlich, auf die Chance zu schauen. Und das heißt nicht, dass wenn Ängste da sind oder wenn Wut da ist, dass ich sage, du musst weg, hau ab, sondern das heißt, das darf da sein. Ich fütter es nicht zusätzlich, sondern dann kommt der Löwe der Annahme, der Demut und sagt, du darfst auch da sein, Angst oder Wut oder ja, Verzweiflung.
Ja, ganz, ganz wichtig, oder? Weil ich denke ja gerade aus diesem, wenn wir diese Gefühle nähren, oder wie du das sagst, oder? Dann bekann das, wie das bekommt, geht es einerseits bis ins Drama, und aber hat eben vor allem auch etwas sehr Zerstörerisches, einerseits sich selber gegenüber und natürlich aber auch in der Beziehung.
Ja.
Oder? Und darum finde ich das auch so wichtig, das immer wieder aufzuzeigen und einen milderen Weg mit sich zu finden.
Ja, mit sich und mit den anderen eben, genau. Also mit Politikern, mit Menschen, wo wir denken, die machen alles falsch und sollten es total anders machen. Ja.
Also wie machst du denn das ganz konkret? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also das eine ist, dass ich einfach viel mit dem Mindset arbeite mit den Menschen und da dient mir wirklich The Work, mir und den Menschen dann, weil The Work ein unglaublich tolles Tool ist, um Gedanken, stressige Gedanken, die natürlich Gefühle erzeugen und die mich dann nach den Gefühlen auch oft handeln lassen, die kann ich hinterfragen. Und erstmal hinterfrage ich sie auf Stimmigkeit und Richtigkeit. Und dann schaue ich mir an, wie reagiere ich denn, wenn ich so einen stressigen Gedanken glaube? Was passiert denn da? Wie behandle ich die anderen? Wie behandle ich mich? Was für Gefühle tauchen da auf? Wie reagiert mein Körper, wenn ich so einen stressigen Gedanken glaube? Wozu bin ich nicht in der Lage, wenn ich den glaube? Und dann stelle ich mir vor, ganz spielerisch und neugierig, wer wäre ich, wenn ich das nicht denken könnte? Und dann gehe ich in die Umkehrung. Also wenn ich jetzt denke, die Krise bringt mir Unglück, dann kann ich mir angucken, die Umkehrung, die Krise bringt mir Glück. Ja. Oder ich kann mir angucken, ich bringe mir Unglück. Wo bringe ich mir gerade Unglück? Vielleicht ist es gar nicht die Krise, sondern ich selber mit meinem starren Mindset so. Also das mal so kurz gesprochen.
Ja. Ja. Also ich kenne ja auch Baron Katie. Ich habe auch schon einige Sitzungen erlebt und habe das immer sehr eindrücklich gefunden, wie eben über diese Fragen ich wirklich so meine Realität überprüfen konnte, oder? Und ja. Teilweise habe ich auch bei mir jetzt zum Beispiel auch also immer wieder auch gemerkt, was habe ich vom Glaubenssystem meiner Eltern übernommen, aber auch, wo zurückgegangen ist, sogar zu meinen Groß- oder Urgroßeltern, oder wie sehr das auch einfach prägen kann.
Mhm, ja. Genau. Ja. Und Glaubenssätze sind einfach manchmal so tief verankert und wir bemerken die oft gar nicht. Ja, die gehören so zu uns, dass wir denken, so ist es richtig oder falsch und das ist so ist es normal. Und das dann zu erkennen erstmal ist so ein erster Schritt in Veränderung. Ich finde das Modell der Antreiber sehr spannend, die auch durch, also ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Antreibermodell aus der Transaktionsanalyse, die fünf inneren Antreiber, sei stark oder sei schnell oder sei gefällig, sei nett, sei perfekt.
Ja.
Und das sind so Sachen, die wenn ich von meiner Mutter gelernt habe und vielleicht von der Oma auch noch und die Tante war so und der Papa womöglich auch noch, dass man alles perfekt machen muss, das ist immer sauber und aufgeräumt und das muss zu dem passen und so, dann ist es so normal für mich. Und dann stresse ich mich vielleicht in meinem späteren Leben, weil ich immer noch denke, es muss alles hundertprozentig perfekt sein. Und das sind alles Sachen, die kann ich hinterfragen mit Work.
Ja. Okay, super. Ich finde es eine total schöne Arbeit. Und was mir eben auch bei dieser Arbeit so sehr gut gefällt, ist ja einfach, und ich denke, da gehen wir uns einig, ich meine, also mit all dem, was du ja tust, du arbeitest ja mit dem Körper. Und ich glaube, also ich bin ja so völlig der Überzeugung, dass wir einfach ohne den Körper, wir können einfach das nicht wegdenken. Es braucht den Körper. Mhm. Wie siehst du das so? Also wie hast auch du auf deinem Weg erkannt, dass der Körper so wichtig ist? Oder war das immer schon so? Ich weiß nicht.
Also ich war schon immer ein sehr körperlicher Mensch, das war schon immer. Ich bin tatsächlich auch lieber raus zum Spielen gegangen und Radfahren und Skateboard und Rollschuh und was es alles gab und Schwimmen, als dass ich jetzt zu Hause war und stundenlang gelesen habe. Da war ich schon immer der Typ der Körper und ja, das hat tatsächlich, würde ich mal sagen, schon immer zu mir gehört, so im Körper sich wohl zu fühlen. Und dann habe ich irgendwann in der Zeit, wo ich selber wirklich auch eine Krise hatte, so das Yoga für mich entdeckt und gemerkt, Yoga ist ja für mich viel mehr als Körperübung. Das wissen ja alle, die Yoga machen, dass es wirklich auch den Geist dehnt und in Umkehrhaltung bringt und den Geist weitet. Und bei mir war es tatsächlich so, es war so Liebe auf den ersten Blick, mein erster Kurs damals in Griechenland und seither, das war 2004, praktiziere ich wirklich täglich Yoga. Also da muss richtig, richtig was passieren, dass ich mal mein Yoga, manchmal ist es nur ein Quickie, wie ich es nenne, manchmal ist es wirklich nur eine Viertelstunde, dass ich ein paar Sonnengrüße mache und so meine Special Pranayama-Übungen und dann ist es auch wieder länger. Und auch Meditation, das ist so.
Das ist Standard bei dir.
Genau.
Und wie hast du das so, was ist so dein Eindruck, weil du eben so deine Rituale so pflegst, eben und gerade einerseits mit Körperpflege, also Körperbewegungspflege und andererseits so mit der Mindset-Pflege. Wie hilft dir das auch dabei, einfach auch gestärkt durch diese herausfordernde Zeit, durch die Krise zu gehen?
Absolut, absolut. Und ich bin wirklich, ich kann sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich es mir nicht erst jetzt in der Krise habe angeeignet, sondern dass es einfach mein Ritual ist, jeden Tag den Tag zu beginnen. Und es gibt mir unglaublich viel Halt, weil tatsächlich für mich ist die Zeit, und es ist auch toll mit meinen Klienten, wenn ich so Einzelcoaching gebe, dass niemand sagen kann, ja, du hast leicht reden, sondern bei mir ist gerade wahnsinnig viel weggebrochen. Also ich arbeite für Firmen und mit manchen Firmen hat es jetzt gerade so neu angefangen, so ein kleines Samenkorn, wo jetzt das erste Seminar stattgefunden hätte in den, es ist von 2 Neukunden und von einer Firma, der ich viel arbeite, sind schon 3 Seminare weggefallen. Also das ist gerade für mich richtig haarig auch, die Zeit. Und da gibt mir das unglaublich viel halt einfach mein Yoga, dass ich weiß, es ist für alles, also ich glaube ganz fest, es ist für alles was gut. Da fiel mir gleich noch eine andere Geschichte ein. Ich liebe natürlich durchs Theater und so. Ich erzähle viele Sprüche und Geschichten in meinen Seminaren. Ja. Und ja, es ist für alles irgendwas gut und da, wie gesagt, hilft mir Yoga, Meditation, The Work unglaublich viel. Eine Sache gibt's auch noch, die mir sonst sehr viel hilft, und das ist Schwimmen. Ich bin ein totaler Wassermensch. Ich ziehe dann alle paar Tage meine 2000 Meter.
Schön, ja.
Und es kann ja viel ersetzt werden, ob ein Sportler jetzt auf der Tatanbahn rennt oder im Wald. Er kann rennen, ob ein Ruderer. Klar, es ist auch im Wasser schöner, aber er kann sich auch auf so ein Rudergerät sitzen. Genau. Schwimmen kannst du, ich meine, du kannst dich schlecht auf deinen Küchentisch legen, genau, und irgendwie vor, ja, dich hin. Genau. Es ist ja Trockenschwimmen. Und das fehlt mir sehr. Und jetzt habe ich das Joggen wieder angefangen und das ist auch schön. Bin ich dann in der Natur, ja, und ja.
Schön. Also wirklich auch selber dann halt nach Alternativen suchen, oder?
Ja, genau. Ja.
Meine Frage noch so an dich ist ja auch, du hast gesagt, du arbeitest mit Firmen und im Einzel. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand von den Zuhörern oder Zuhörer da ist, wo eben so merkt, in der Firma ist es jetzt gerade schwierig, gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder Empfehlungen zur Stärkung, wie gerade in Firmen die vielleicht die Kommunikation oder vielleicht auch das Vertrauen in einen selbst gestärkt werden kann? Hast du da irgendwie eine Anregung dazu, einen Impuls?
Ja. Also das eine ist wirklich für mich, irgendwo bei einem Coach for the Work eine Sitzung zu buchen. Du hast ja selber erzählt, wie sehr dir das geholfen hat mit so Glaubenssätzen, weil sobald uns die Kraft verlässt, sind ja oft auch Glaubenssätze am Wirken sozusagen. Und das andere ist wirklich so, diese körperliche Stabilität sich dann zu suchen über eine Atemarbeit, also zum Beispiel jeden Morgen, jeden Abend Hand auf den Bauch legen im Bett und bewusst 10-mal in den Bauch ein- und ausatmen. Also so diese sich wirklich mit dem Körper verbinden, im Körper sein. Und schreiben finde ich auch super. Also einfach mal alles sich so von der Seele wegschreiben, was einen belastet. Und da finde ich dann auch diese Glaubenssätze oder die Sachen, die ich vielleicht auch umdrehen kann. Das finde ich auch ein super Element.
Ja, da gehe ich ganz mit dir einher, oder? Dass wir da einfach wirklich immer wieder uns fragen, wo bin ich? Also wo bin ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit? Bin ich jetzt da mehr im Außen? Und eben außen im Drama und was auch immer. Oder bin ich mehr bei mir, verbunden mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen, mit meinem Denken, also mit meinem ganzen Wesen. Und kann so wie in diesem Vertrauen drinnen sein, dass es mir gerade in dem Moment auch gut geht und gut gehen darf. So.
Genau. Ja. Und dann, weil du sagst, wenn es in der Kommunikation auch schwierig ist, in Firmen, da ist, also ich habe ja auf meiner Website auch diese magischen 7 Kommunikationstipps, die man sich runterladen kann. Und was im Moment wirklich sehr wichtig ist, ist diese Transparenz meines Erachtens. Also dass ich nicht was Sachen in mich reinfresse, weil ich denke, ich muss jetzt funktionieren und ich darf jetzt ja nicht auffallen oder darf ich jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von jemand oder dass ich was nicht verstehe, dass ich mit der Technik vielleicht überfordert bin und, was so passiert. sondern ich kann das äußern und ich sollte es sogar. Und dann eben nicht mit in Vorwürfe gehen, in diese Du-Botschaften, sondern mit Ich-Botschaften, also bei mir zu sein und sagen, ich bin überfordert oder ich habe das Gefühl, dass irgendwas komisch ist zwischen uns. Bin ich da richtig oder liege ich da falsch? Also von mir sprechen und die Dinge wirklich den Mut haben, Dinge anzusprechen. Mhm. Ja.
Genau, ganz wesentlich, denke ich auch, ja.
Genau. Und dann mir fällt gerade noch was ein mit einer Führungskraft, die bei mir in zwei Seminaren war und sehr geschult ist schon. Und die hat zum Beispiel gemerkt, dass ein Mitarbeiter bei irgendwelchen Zoom-Meetings oder oft zu spät kommt und so. Und anstatt den jetzt rund zu machen und fertig zu machen, einfach von sich zu reden, sagen, ich merke, irgendwas ist, du warst sonst pünktlich. Und dann hatte der Mitarbeiter das Vertrauen und hat sein Herz ausgeschüttet und gesagt, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich habe total Angst, der war in Kurzarbeit und hatte eben keine Reserven und dann kann man darüber reden, dann ist es da, dann ist es transparent gemacht und er konnte ihm dann sogar helfen auch, also ja, genau.
Also beidseitig eigentlich, also ich als Arbeitnehmer unbedingt Dinge an- und aussprechen, aber auch umgekehrt, ja. Oder?
Genau.
Ja. Schön, damit die Verbindung eben aufrechterhalten werden kann und das gegenseitige Vertrauen.
Mhm. Ja. Ja. Und auch zu Hause, ja, die Leute sind ja teilweise überfordert. Egal, ob alleinerziehende Mutter, freiberuflich, die jetzt plötzlich zwei Kinder zu Hause hat und die beschulen soll und überfordert ist oder die ganze Familie, es gibt vielleicht keinen Balkon oder keinen Garten und die ganze Familie hockt jetzt plötzlich in der Bude, der Vater hat Homeoffice und ja, und auch da ist es so wichtig, über seine Bedürfnisse zu reden. Und das heißt nicht, ich setze alle meine Bedürfnisse durch. Das geht dann manchmal in so einer Enge oder in so einer anderen Situation nicht. Sie transparent machen und sie ansprechen und mal eine Grenze setzen und so weiter. Also es ist sehr wichtig gerade.
Mich nimmt es noch Wunder. Also ich erlebe ganz häufig bei meinen Klientinnen, dass es ihnen ganz, ganz schwer fällt, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Kennst du das auch und wie gehst du mit deinen Klientinnen dabei um?
Ja, also das eine ist, was ich schon gesagt habe, das Schreiben, also dass die mal anfangen zu schreiben und im Schreiben kommt es, ich würde sagen, zu 98% automatisch, dass die Bedürfnisse rauskommen und dann immer mal wieder innehalten, also ich habe auch schon Menschen gesagt, stell dir dein Handy, ja, und auf, keine Ahnung, alle halbe Stunde. Und immer wenn das bimmelt, in der Sekunde, Hand auf den Bauch und spür mal, wie geht's mir gerade.
Ja.
Ja. Und dann Skala von 0 bis 10. Ja. Mhm. 0 ist, mir geht's echt sehr, sehr schlecht. Und 10 ist, mir geht's gerade super. Mhm. Und wenn's keine 10 ist oder auch keine 8, dann was fehlt gerade? Ja. Also einfach aufschreiben, was fehlt gerade? Und da kommen wir dann auch schon den Bedürfnissen näher. Definitiv. Weil was fehlt, was fehlt? Mir fehlt gerade, und wenn da steht ein Kaffee,
ist ein Bedürfnis.
Dann kann ich noch, genau, und dann sage ich, und dann schreibt man den Satz, dass mir ein Kaffee fehlt, bedeutet das, ja. Und was bedeutet es, dass mir gerade ein Kaffee fehlt? Und dann plötzlich kommt, ich würde gerade gern mit einer Freundin einen Kaffee. Und was würden, also dann, ich breche das dann immer mehr runter mit den Leuten und dann plötzlich komme, mir fehlt gerade Kontakt, mir fehlt total Kontakt, dass ich meine Freundin mal in den Arm nehmen kann. So. Ja. Da habe ich auch gleich Gänsehaut, wenn ich das sage. Und dann ist die Überlegung, wenn das gerade nicht gibt, kann ich mich per Zoom verabreden oder kann ich einfach mal mir selber über die Hand, über den Arm streichen und mich selber das ersetzt es nicht zu 100%, aber vielleicht ist es gerade mal gut, mich selber, mit mir selber in Kontakt zu sein.
Also das hat ja ganz viel einfach mit Achtsamkeit zu tun, oder? Also diese Selbstwahrnehmung zu schulen, hey, wo bin ich denn eigentlich, wie geht's mir gefühlsmäßig, körperlich, Manchmal ist es vielleicht auch einfach, hey, ich brauche jetzt einfach frische Luft, weil ich merke, dann bekomme ich innerlich gerade mehr Raum, mehr Platz und ich fühle mich dann vielleicht freier, zum noch mehr eben in der Tiefe nachzuspüren, dass ich eben vielleicht, hey, eigentlich möchte ich jetzt eben Eis essen mit einer guten Freundin, wie kann ich jetzt dieses Bedürfnis erfüllen?
Ja. Und ich kenne es so gut von mir, ja. Ich sage in Seminaren oft, wenn die Leute dann anfangen, mich zu bewundern und toll, und du hast so eine ruhige Ausstrahlung, oder wenn ich Meditationen mache und deine Stimme und dann sage ich immer, Leute, ich habe keinen Heiligenschein, und dann erzähle ich so mal ein, zwei Schwenke aus meinem Leben. Und ich kenne es so von mir, dass ich immer wieder auch meine Bedürfnisse übergehe, absolut, und dann einfach das, wie du so schön gesagt hast, die Achtsamkeit. Wenn dann das zehnte Muss kommen, ja, jetzt muss ich merke, ich bin schon total K.O. gerade und kann kaum noch aus den Augen gucken, weil ich den ganzen Tag in diesem Computer gestarrt habe. Jetzt muss ich aber noch die Mail beantworten und dann muss ich noch. Und wenn dann so das zehnte Muss ist, dann...
Unbedingt Stopp sagen, ja.
Stopp mal, Betty. Musst du diese Mail jetzt noch schreiben?
Genau.
Ist es wahr, ist die erste Frage der Work. Kannst du absolut sicher wissen, was der Gedanke wahr ist, ich muss diese Mail noch schreiben? Und wie reagierst du, was passiert, wenn du das glaubst? Setzt mich unter Druck, ja, ich bin nicht in der Lage, einfach zu sagen, hey, ich möchte gerade nach mir gucken. Und wer wäre ich ohne den Gedanken? Dann würde ich sofort meinen Computer jetzt zuklappen und raus in die Natur gehen. Und mein Leben wieder mit mehr Freude und mit Luft und mit Baum und mit Grün und mit einem weiten Blick erfüllen. So.
Ja.
Also das ist auch schön, dass du da so die Überleitung gemacht hast. Muss zum Beispiel, weil du vorhin gefragt hast, was können die Leute machen, die so nicht an ihre Bedürfnisse kommen, mal drauf achten, wie oft das Wort muss.
Oh ja, das ist ganz stark im Sprachgebrauch dann, ja.
Und dann mal so ein Muss-Fasten machen. Also wirklich mal probieren. Und ich brauche nicht gleich den ganzen Tag. Das ist wahrscheinlich eher frustig, weil das kriege ich nicht hin. So ein Muss-Fasten mal sagen, okay, ich probiere es mal eine Stunde. Stell mir wieder mein Handywecker. Und dann gucke ich, wie oft dann, jetzt muss ich noch einkaufen. Nein, ich muss nicht einkaufen. Ich will einkaufen, weil ich will mir was kochen.
Genau.
Ich will mir was essen.
Genau. Das ist eine ganz andere Qualität, oder?
Totale
andere Qualität. Also das Ich will ist ja dann mehr, es ist ja vor allem selbst gesteuert, oder?
Ja.
Und dieses Ich muss ist ja wie so jemand, der Druck kommt von außen, oder? Jemand sagt mir, ich muss, oder? Vielleicht bin ich es ja schon selber, aber trotzdem, es fühlt sich so an, ich sei fremdbestimmt, oder?
Ja. Und bei mir ist muss auch wirklich, wenn ich denke, ich muss, ich höre sofort meinen Vater oder meine Mutter, du musst aber noch dein Zimmer
haben. Ja, genau.
Du musst Tante Hilde anrufen und dich fürs Geburtstagsgeschenk. Da war ich so bockig früher, ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich wollte nicht dann anrufen, wenn die sagt.
Ja,
so.
Genau, total.
Ich musste so viel und deshalb ist es immer noch heute. Und wie blöd, dass man es dann übernimmt und selber mit sich so, ja, jetzt kann ich doch eine tolle Mama für mich sein, ein toller Papa und sagen, du musst jetzt nicht nur von morgens bis abends.
Nee, also ich finde das ganz schön, ja. Genau, da wirklich wach zu sein, und ich finde die Idee mit diesem Muss-Fasten mal mindestens für eine Stunde, ich finde die Idee sensationell. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich habe noch ein Wort, das würde ich noch kurz anfügen, Aberfasten ist auch ganz toll.
Ein Aberfasten, ja. Definitiv, ja. Ja, das kenne ich, wenn ich dann schon fast so immer die Luft einatme und so... Aber es geht ja so in die Richtung von Recht haben wollen, oder?
Genau.
Und das ist natürlich in der Kommunikation einfach jeder, das ist ein Killer, oder?
Ja.
Absolut.
Das ist ja dieser schöne Spruch bei The Work, willst du Recht haben oder frei sein?
Genau. Ja, und ich kenne es von der gewaltfreien Kommunikation oder vom Rosenberg, willst du Recht haben oder glücklich sein? Genau, das geht es immer und immer wieder. Also ich denke, egal, ob ich jetzt ein Angestellter bin in einer Firma, in dieser herausfordernden Situation, oder ob ich eine Mama bin mit einem Kind zu Hause, ich denke, irgendwo, wir sitzen in einer gewissen Weise, sitzen wir ja alle im gleichen Boot. Mit Krise, ohne Krise, sich mitzuteilen, das gehört einfach wirklich zum Leben dazu. Genau.
Ja. Also Kommunikation ist der wichtigste Kit für jegliche Beziehung. Ja. Und Kommunikation entscheidet wirklich letztendlich über Krieg oder Frieden. Ja. Und angefangen bei mir, ja, wir sind ja oft auch am Lamentieren und da ist Krieg und wie schlimm alles in der Welt und so. Es fängt wirklich erstmal bei mir an, wie bin ich mit mir? Bin ich mit mir im Frieden? Bin ich mir wirklich eine gute Freundin? Oder sage ich mir ständig, das müsste ich noch und das müsste ich noch? Und wie bin ich mit meinem allernächsten Menschen, mit dem ich vielleicht zusammenlebe oder mit meinen Eltern, mit meinen Kindern? Und dann, wie bin ich mit den Kollegen, Kolleginnen? Und dann, wie bin ich mit dem Busfahrer, wenn der vielleicht muffelig ist? Ja, muffel ich dann gleich zurück oder sage ich, nee, ich bleibe auf meiner Frequenz und ich sag dem was Nettes und plötzlich lächelt der und dann sage ich, boah, so sehen sie echt viel hübscher aus. Und dann ist so viel getan schon im Kleinen.
Ja. Ich finde das ganz wichtig, was du sagst, ist mit dieser Frequenz, oder? Also sich von einer Frequenz nicht hineinziehen zu lassen, oder? Und andererseits auch nicht andere in meine Frequenz ziehen. Also genau. Bei Freude, bei den höheren Frequenzen, bei Freude ist dir das okay, aber es geht ja vor allem auch so bei den unteren Frequenzen, eben wenn ich so voll im Jammern bin, in der Wut, im Zorn, oder dass ich dann da das nicht noch auf andere übertrage, oder?
Ja.
Andere verantwortlich dafür mache, wie es mir jetzt gerade geht.
Da fallen mir zwei Sachen dazu ein, das ist total schön, auch weil du das mit dem Reinziehen sagst. Habe ich bei einem Yoga-Retreat in Griechenland eine Frau kennengelernt, sehr, sehr nette, und die war auf diesem Chemtrail-Trip. Und die hat permanent, es war das schönste Wetter, der schönste Tag, alles bestens, und sie hat nur über diese, da ist wieder ein Streifen und so, immer über dieses Chemtrail und hat so die Stimmung runtergezogen und hat sich dann, das war ganz arg schön, auf eine Work eingelassen. Und hat dann gemerkt, Chemtrailing ist ja das für die, die es wissen, also dieser, egal ob Verschwörungstheorie oder nicht, dass Flugzeuge fliegen und Chemie runterblasen und uns Schlechtes tun wollen. So, das ist der Glaubenssatz. Und dann hat sie gemerkt, wie viel Chemie sie verpestet durch diese, also das war dann die Umkehrung. Ja. Und dann war sie total glücklich, dass sie diese Work gemacht hat und hat wirklich aufgehört, die Umwelt zu verpesten mit ihrem permanenten Schlechtdraufsein. So.
Ja, genau. Ja. Eben, genau. Also wie, anstatt es immer nur nach außen zu projizieren, wie schlecht denn das da draußen ist, wirklich die Dinge zu sich nehmen und mal schauen, wo bin ich denn eben, wo verpeste ich etwas mit meinem Sein, mit meiner Sprache. Mhm.
Genau. Und ein Beispiel würde mir noch einfallen, wenn du es hören magst.
Genau. Gerne.
Meine Chibo-Verkäuferin, die war schon öfter auf der Bühne. Das war so eine Situation, wo es mir wirklich gut geht. Ich war total in meiner Mitte und so. Und ich bin in Chibo rein. So ein, da gab es irgendwas in Klamotten oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und schon ein paar Jahre her. Und ich bin da rein und ich war allein im Laden und sag Hallo und hab dann, sie hat es nicht wirklich erwidert und ich wollte wo reingucken, hab gefragt, darf ich da mal reingucken, weil ich den Stoff anfassen wollte. Und dann war die total unfreundlich zu mir. Und ich war wirklich freundlich. Also richtig pampig hatte mich. Und so in mir habe ich gemerkt, die erste Reaktion so, aber dass ich gedacht habe, blöde Tussi, was hatten die jetzt für ein Problem? Ja, ich war total nett. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, stopp. Möchte ich gerade nicht, ich will es einfach nicht. Ja. Habe sie nochmal was gefragt, sie war wieder unfreundlich. Nicht ganz so mehr, nochmal unfreundlich. Ich habe dann was gekauft, bin an die Kasse und es gab so einen kurzen Blickkontakt. Und dann habe ich den gehalten und habe gesagt, geht's Ihnen heute nicht gut? Und die guckt mich an, ich habe wieder meine berühmte Gänsehaut, die guckt mich an und es rollten die Tränen über ihre Wangen. Und dann hat sie einfach gesagt, draußen war eine Baustelle, das habe ich dann auch wahrgenommen, da war immer wieder Presslufthammer. Sie hatte Migräne und die Kollegin war krank. Also ihr ging es total schlecht. Und die war so berührt von mir und die war so dankbar, dass ich es ihr nicht übel genommen habe und ich da bin ich, ich bin einfach in meiner Frequenz geblieben. Und die hat mir dann einen Kaffee geschenkt und immer wenn ich da rein bin, jetzt arbeitet sie da nicht mehr. Ich habe sie neulich in der S-Bahn getroffen, die hat mich sofort wieder
erinnert.
Wissen Sie, wie oft sie bei mir auf der Bühne waren? Weil das so eine, und es gelingt mir nicht immer, ja, immer öfter, würde ich mal sagen. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre auf ihre Frequenz gegangen, und wenn wir von Recht und Unrecht sehen, ich hätte ja total Recht gehabt, ja. Weil sie hat mich ja als Kundin, wenn ich freundlich bin, eigentlich freundlich zu behandeln, hat sie aber nicht. Aber wenn ich jetzt gedacht hätte, ich habe Recht und jetzt bin ich auch blöd, was hätte es mir gebracht? Ich wäre da rausgegangen und wäre schlecht gelaunt gewesen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich dann noch abends meinem Liebsten oder was weiß ich, wenn, heute Chibo, hätte dann nochmal die Luft verpestet. Ja. Vielleicht wäre ich abends im Bett gelegen und hätte nochmal, also das war wirklich eine blöde Schnepfe, ob ich da überhaupt nochmal reingehe, wenn die da ist, so, oder der werde ich das nächste Mal was erzählen. So, so viel unnützes Zeug und so war sie glücklich und ging es ihr besser. Ich, mir ging es gut. Und ja.
Wahnsinn. Eine ganz, ganz besondere und gute Story. Auch so diese, so wieder auf diese, zwischenmenschliche Ebene wieder zu kommen. Also nicht in den Rollen Kundin, Verkäuferin, da sich festzukleben und fixieren, oder? Sondern mehr so wieder auf die menschliche, zwischenmenschliche Ebene gehen. Hey, was läuft da eigentlich? Wir sind zwei Menschen und da passiert eigentlich bei jeder etwas.
Ja.
Und sich da wieder anzunähern, oder?
Ja, schön, ja, wie du es zusammenfasst, ja. Und zu merken, ich schade mir doch nur selber.
Ja, klar.
Ich schade mir ja nur selber, wenn ich dann diese.
Ja, hättest du einfach wieder Recht gehabt, oder? Aber eigentlich mehr so dein Ego gefüttert, oder? Mhm. Und weniger so dein Herz, so.
Ja. Und es heißt ja nicht, dass ich auch manchmal sagen kann, verfickte Scheiße, es kotzt mich jetzt alles an und dann ist es da und dann ist es mal raus. Das ist ja gut, nur wenn ich dann nicht festhalte daran. Entschuldigung für diese bösen Worte.
Power, das ist gut. Ja, das Festhalten, oder?
Ja.
Ja, und ich finde auch ganz, ganz wichtig und ich denke, da geht ja auch Byron Katie einher, es geht ja nicht immer nur darum, einfach nett zu sein, oder? Sondern einfach vielmehr auch klar zu sein. Und klar kann ich auch sein, wenn ich einfach zuerst rückfrage, was ist im Sinne von, was ist los, oder? Anstatt da gerade reinzudonnern, oder?
Ja, genau. Und das ist gut, dass du das sagst mit dem Nettsein. Manchmal geht es sogar mehr darum, nett zu mir zu sein. Ja, ich hatte eine Klientin, da ist der Freund permanent zu spät gekommen und die saß manchmal eine Dreiviertelstunde im Restaurant und immer wieder. Ja. Und es war so ihr Problem und dann hat sie gemerkt, in der Umkehrung, ich sollte nicht zu spät kommen. Fällt dir da ein Beispiel ein? Da sagt sie, nee, ich bin noch nicht zu spät. Dann habe ich gesagt, guck mal, mit was du zu spät kommst bei dir. Und dann wurde ihr klar, ich komme zu spät damit zu sagen, ich warte jetzt nicht mehr. Weil das tut mir so schlecht. Ich bin dann so enttäuscht oder traurig oder wütend. Und da tue ich mir schlecht. Ja, da darf ich nicht zu spät kommen. Und ich darf auch bei ihm nicht zu spät kommen damit, dass ich sage, ich gehe jetzt. Ja. Und dann kommt er und ich bin nicht mehr da. Und ich komme auch nicht zurück. So. Und die hat es dann alles, das nennt man dann Living Turnarounds, also diese Umkehrung umgesetzt. Und er kommt nicht mehr zu spät. Vielleicht mal 5 Minuten. Hat er geändert. Und da bin ich dann einfach nicht nett zu mir, da bin ich vielleicht zu dem nett, wenn ich permanent warte, aber zu mir bin ich es nicht.
Ja. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, oder? Es geht ja nicht immer nur diese Bitte nach außen zu formulieren, wie das jetzt der Rosenberg ja würde sagen nach der GFK, sondern es geht ja vor allem auch sich selber auch um etwas bitten, nämlich im Sinne von mich selber ernst nehmen in meinem Bedürfnis.
Genau.
Und ja, entweder ich kümmere mich selber darum, ich kann mich darum kümmern, oder halt eben mich dem anderen zeigen mit meinem Bedürfnis.
Genau.
Ja, sehr schön.
Und das ist wirklich das Tolle, wenn man The Work einmal durchdrungen hat, dann verstehst du, dass alles, was dir in diesem Leben passiert, mit dir zu tun hat.
Ja.
Und nicht als Strafe oder als bin mal wieder selber schuld, sondern als Geschenk in jedem Sollte-Satz, den wir denken, was jemand, ich lasse meine Leute mal eine Sollte-Liste schreiben im Seminar und es ist unglaublich, ja, und dann liest mal jemand seine Sollte-Liste und dann frage ich, wer von euch hat diese Solltes, die da drauf sind, auch schon mal gedacht? Dann gehen immer die Hände hoch, war mir alles bekannt. Ja. Sie sollte weniger rauchen, er sollte abnehmen, ja. Ich sollte freundlicher sein, er sollte leiser reden, sie sollte pünktlicher sein, so. Und dann sind wir immer in einer anderen Angelegenheit und wir können immer gucken, wo sollte ich mit Rauchen aufhören? Ja. Selbst wenn ich nicht rauche. Mhm. Dauernd raucht es in meinem Kopf, ja, dass ich dauernd darüber nachdenke, ja. Ja, wo sollte ich freundlicher sein? Vielleicht zu mir in der Beziehung mit diesen Menschen. Vielleicht übergehe ich mich permanent so. Und ja, das ist sehr spannend, diese Geschenke auszupacken und immer freier und leichter werden und dadurch dann auch in so Krisen einfach immer klarer mit meinen Bedürfnissen zu sein und immer besser mit Ängsten und mit Wut und mit Verzweiflung umzugehen, die erstmal anzunehmen, da sein zu lassen und dann gucken, wo kann ich es verwandeln, wo kann ich das Geschenk darin auspacken.
Genau. Ja. So schön. Ich glaube, du hast gerade so deine Botschaft an die Menschen da draußen jetzt gerade auch kundgetan, oder? Dass alles, was uns passiert, ja auch Geschenke sind. Und es Wege, wirklich, wirklich gute, gute Wege gibt, diese Geschenke eben auch auspacken zu können, ohne sich irgendwie müssen zu verschenken, so, oder irgendwie in Gefahr zu laufen, irgendwie, oh, ich muss jetzt so viel von mir preisgeben, das verursacht vielleicht noch einen größeren Schmerz oder eine Krise oder was auch immer, sondern im Gegenteil, dass es wirklich auch sanfte Wege gibt und liebevolle Wege zu sich. Ja. Hm.
Und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, weil ich rede nicht von ungefähr, ich habe voll fett meine Krisen gehabt in diesem Leben, auch mit Krankenhaus, mit allem Pipapo und ich weiß, also für alle da draußen, die das jetzt hören und denen es gerade wirklich schlecht geht, hier spricht eine, die weiß, wie es ist, wenn es einem schlecht geht, wirklich, und einfach das Wichtigste ist, glaube ich, diesen Widerstand aufzugeben. Den Widerstand dagegen, wie es jetzt gerade ist. Der Hauptspruch bei The Work, komme ich nochmal, ist Lieben, was ist. Es gibt ein Buch von der Katie, Lieben, was ist. Und wenn es nicht geliebt werden kann, dann vielleicht einfach annehmen, was ist. Einfach mal Ja zu sagen. Ja zu dem, was gerade da ist. Und ich habe mich auch lieb, wenn ich gerade schwach bin. Ich habe mich auch lieb, wenn ich gerade heul und wenn ich verzweifelt bin. Und ich habe mich auch lieb, wenn ich gerade überhaupt nicht weiß, wie es irgendwie weitergeht. Und in diesem mich lieb haben können Türen wieder aufgehen. Und die gehen auf 100.000, ich würde um 1 Million Euro wetten, dass Türen wieder aufgehen. Ja.
Liebe, liebe Betty, das war so ein wunderbares, bereichendes Interview. Ich bin aus tiefstem Herzen dankbar, dass ich diese Zeit jetzt mit dir teilen durfte, ein Riesengeschenk. Und ja, ich sage einfach ganz, ganz großes Dankeschön.
Ich kann es nur erwidern, es war mir eine große Freude mit dir und ich finde, du hast es so schön oft dann auf den Punkt gebracht und zusammengefasst und mich in so eine Überleitung. Das war so ein Flow. Ganz lieben Dank. Das war mir eine große Freude.
Dankeschön. Und irgendwie hoffe auf bald wieder, vielleicht auch wieder in einem Interview oder in einem Gespräch.
Ja.
Dankeschön, liebe Betty.
Ich hoffe, dass dieses Gespräch aus meinem Awakening Podcast eine weitere spannende und inspirierende Folge für dich war. Wenn dir dieser Podcast grundsätzlich gefällt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mich unterstützt und eine fruchtbare und ehrliche Rezension auf iTunes oder auf meiner Homepage hinterlässt. Vor allem auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast kennenlernen und somit zu mehr Bewusstheit in ihrem Alltag kommen können. Danke dir! kennst du übrigens schon meine Homepage? Gerne lade ich dich ein, dir die Zeit zu nehmen, meiner Homepage einen Besuch abzustatten und dich von meinen zahlreichen Angeboten inspirieren zu lassen. Mich gibt's online oder auch live. Ich wünsche dir alles Gute in dieser Woche und bis bald. Deine Irina.